Nun möchte ich gerne mit Gottes Hilfe die Fortsetzung machen von den 66 Büchern der Bibel. Ich habe auch wieder einige Fragen mitgebracht. Ihr dürft sie gerne beantworten, selbst wenn die Frage mal nicht richtig sein sollte. Das ist nicht weiter schlimm. Wichtig ist, dass wir doch gemeinsam mehr auch aus den Bibeln, aus den Büchern der Bibeln auch lernen. Das Buch Esra, das wievielte Buch ist das? Schwierig jetzt zu beantworten, wenn jemand nicht die Zahlen so mitgezählt hatte. Das 15. Das 15. Buch dürfen wir mit Gottes Hilfe heute abschließen. Ja, so weit sind wir schon gekommen. Mehr als 20% der Bücher. Im Hebräischen war es beide Bücher, Esra und Nehemia, ein einziges Buch. Wir kennen es heute als zwei Bücher, welche geteilt sind in Esra und Nehemia. Beide Bücher umfassen so einen Zeitraum von 100 Jahren. Beide ergänzen sich, beschreiben teilweise das Gleiche. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen von den Hauptpersonen, die in den Büchern handeln, eben von Esra und Nehemia. Weiß jemand, wer Esra war, welchen Stand er hatte? Ein Priester, genau. Und Nehemia, er war der Mundschenk oder der Landpfleger. Also ganz unterschiedliche Berufe oder Stände hatten sie gehabt. Und doch erzählen beide die Geschichte Israels, teilweise auch in der Ich-Form. Und so beginnt das Buch Esra an einem Ort. Wo befand sich das Volk, wo das Buch anfing? In Babel, genau, in Babylon. So, von dieser Zeit beschreibt das Buch und es endet in Jerusalem, in der Stadt. Ein wertvolles Buch, welches so das Ganze der Geschichte des Volkes Israels abschließt, mit Nehemia und Esther zusammen. Und damit findet auch schon die Berichterstattung der Geschichte Israel seinen Abschluss mit diesen Büchern. Wertvoll ist dieses Buch, weil es viele Verzeichnisse hat von den Tempelgeräten, von den ersten Heimkehrern, wenigstens die Oberhäupter werden erwähnt. Selbst diejenigen, die am Bau beteiligt waren, werden erwähnt und die neuen Einwohner. Wenn man den letzten Vers des Buches der Chronik mal liest, ich mache das jetzt mal, den unteren Teil. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er zieht hinauf. Dann gewinnt man den Eindruck, dass dieses Buch einfach mittendrin aufhört. Aber es hat seine Fortsetzung. Wenn man die Seite umschlägt und dann das Buch Esra liest, ab Vers 3 im ersten Kapitel, dann finden wir die Fortsetzung. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Wohin hinauf? Nach Jerusalem, in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, des Gottes, der in Jerusalem wohnt. Also das Buch der Chronik, es schließt ab und geht nahtlos in das Buch Esra über. Und diese eine Seite dazwischen ist eine Zeit. Wie groß ist die Zeitspanne zwischen dem letzten Vers des Buches Chronik und das Buches Esra? Wie viele Jahre? Wie viele Jahre war das Volk in Babylon gefangen? 70 Jahre liegen dazwischen, zwischen dieser einen Seite und der anderen Seite. So viel wäre von dieser Zeit zu berichten. Und eins können wir feststellen, vieles ist in dieser Zeit geschehen. Das Volk, es ist wieder zurückgekehrt nach 70-jähriger Gefangenschaft. Und wir können uns vorstellen, das Volk brauchte unbedingt Ermutigung. Denn wie war denn die Situation? Sie sollten die Stadt wieder aufbauen, den Tempel, und es waren insgesamt drei Wellen, in denen das Volk wieder zurückgekehrt sind. In der ersten Welle, die angeführt wurde von wem? Wer war derjenige? Serubabel. Wer war Serubabel? Ein Nachkommen Davids, der Enkel Joachims, des letzten Königs Judas. Also ein Nachkomme Davids, und mit Serubabel war auch noch Joshua. Er war ein Priester vom hohepriesterlichen Geschlecht. Diese beiden, sie führten die erste Welle nach Jerusalem. Eine große Anzahl, ja? Weiß jemand so in etwa, wie viele zurückgekehrt sind in der ersten Welle? Volk Israel, es waren ja einige Millionen zu der Hochzeit. Und nun, wie viele sind jetzt zurückgekommen ungefähr? 500.000, 100.000. Die erste Welle war auch die größte. Es waren 42.360. Nicht viel, ne? Das lag einfach daran, dass der Großteil in Babylon zurückblieb. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Die Menschen waren 70 Jahre lang in der Gefangenschaft. Viele von ihnen sind gar nicht in Israel geboren, sondern in Babylon. Sie haben sich schon Häuser gebaut, einen gewissen Wohlstand erwirtschaftet, Arbeit gehabt, und nun hatte Kyros einen Erlass gegeben. Alle, die wollen und zum Volk Israel gehören, dürfen zurückkehren. Aber nur 42.360 kehren zurück. Die anderen bleiben da. Und nun kommen sie nach Jerusalem. Könnt ihr euch vorstellen, wie es da in der Stadt aussah? Wie war die Stadt so? Was können wir uns vorstellen? War die schön aufgebaut? Die Häuser standen da gestrichen? Alles kaputt. Der Tempel bis auf die Grundmauern abgerissen. Was war denn mit den Feldern? Unbewirtschaftet, verunkrautet. 70 Jahre lang ruhten die Felder. Übrigens eine Prophezeiung des Propheten Jeremia, der darauf hindeutete, dass 70 Jahre lang die Felder nicht bewirtschaftet werden sollten, weil das Volk Israel die Passajahre, die Jahre nicht einhielten, wo die Felder nicht bewirtschaftet werden sollten. Und so können wir vorstellen, es kommt jetzt ein Volk zurück, und nicht so, wie es bei uns war, als wir nach Deutschland kamen, in ein Auffanglager, wo man betreut wurde, wo man dann irgendwann eine Wohnung bekam, Arbeit. Nein, da war alles kaputt und es musste auch alles aufgebaut werden. Und deshalb hat das Buch Esra auch ein Ziel, das Volk zu ermutigen, alles wieder aufzubauen. Wir können vorstellen, dass für diejenigen, die zurückgeblieben sind, auch die Reise sehr beschwerlich war. Wie viele Kilometer war denn Babylon von Jerusalem entfernt? Ungefähr 1500 Kilometer. Wir würden ja heute in ein Flugzeug steigen. Ein paar Stunden, dann sind wir da. Sie mussten diesen Weg zu Fuß gehen. 4 Monate lang hatten sie eine Wanderung zurückgelegt, um wieder zurückzugehen. Doch Gott sei Dank, Gott hatte diesen Menschen das aufs Herz gelegt, zurückzukehren, die Stadt aufzubauen. Wir lesen es im Kapitel 1, Vers 5. Da machten sich die Obersten der Vaterhäuser aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten auf, alle, deren Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Es gab Menschen, die zurückkamen, die voller Tatendrang waren und aufbauen wollten. Danach kam die zweite Welle mit Esra nach einigen Jahrzehnten und dann auch die dritte mit Nehemia. Es waren Hindernisse, die überwunden werden mussten. Es brauchte viel Glauben und Ausdauer. Und es musste alles, ja wirklich alles aufgebaut werden. Sozusagen auf der Asche der verbrannten Häuser mussten neue Gebäude errichtet werden. Und so nahm sich Esra vor, den Gottesdienst wieder einzuführen, und Nehemia nahm es sich vor, die Stadtmauern zu bauen. Hand in Hand arbeiteten diese Männer zusammen. Und auch Zerubabel mit Joshua arbeiteten zusammen. Und das lang ersehnte Land hatten sie wieder bewirtschaftet, kämpften, litten alle für dieselbe Sache. Und sie hatten auch Mitstreiter gehabt. Und ich möchte drei Mitstreiter hervorheben. Weiß jemand, wer diese waren? Ich möchte euch dabei behilflich sein. Die Namen dieser Mitstreiter finden wir in den letzten drei Büchern des Alten Testamentes, vor dem Neuen Testament. Das war Haggai, Zacharia und Malachi. Diese drei Propheten, sie wirkten in dieser Zeit, als das Volk wieder zurückgekehrt war. Und es war wichtig, dass diese drei Männer auch halfen am Wiederaufbau. Und dann gab es auch, und wird auch hier erwähnt, einige Briefe in Originaltexten, im Aramäischen, Briefe, die einen Einfluss machten, einen Einfluss ausübten. Briefe, die an den König, an den persischen König Artaxerxes geschrieben wurden, seine Antwort schreiben, und auch an Darius, und auch er antwortete. Was hatten diese Briefe für einen Einfluss gehabt? Weiß das jemand? Was erwirkte man mit diesen Briefen? Einmal den Baustopp des Tempels. Die Widersacher, sie schrieben einen Brief an den König Artaxerxes und erwirkten den Baustopp. Und dann wurde wieder ein Brief an Darius geschrieben und er wiederum erlaubte aufgrund dieses Schreibens wieder die Fortsetzung des Baus des Tempels. Und bei all dieser Zerstörung, all den Hindernissen und den großen Widerständen, möchte ich in dieser Stunde uns die Frage stellen, wie kann da ein Volk zu einer Nation aufgebaut werden oder übertragen auch auf das neutestamentliche Volk? Wie kann eine Gemeinde aufgebaut werden, wenn sie von Grund auf aufgebaut werden soll? Was ist so das Wichtigste für den Aufbau? Das Fundament, das Allerwichtigste. Erst fängt man ja mit einem Fundament an. Und jetzt möchte ich euch die nächste Frage stellen. Was ist das geistliche Fundament für ein Volk, welches aufgebaut werden soll, um in der Nachfolge Gottes zu treten? Das Gebet, ganz wichtig. Was noch? Jesus Christus für uns als Gemeinde, ja, er ist ja auch das Fundament, er ist der Eckstein. Was hatten die Menschen dieser Zeit gemacht, zur Esra-Zeit? Womit haben sie angefangen? Mit der Schrift, mit dem Wort, Gottes Wort, was noch? Was hatten sie als allererstes gebaut? Zerubabel und Joshua, was hatten sie als allererstes gebaut? Sie hatten den Altar gebaut. Sie mussten einfach Prioritäten setzen. Es war alles zerstört. Sie konnten ja jetzt nicht mit dem Tempel anfangen, aber sie wollten die Gottesdienste einführen. Ganz wichtig für eine Gemeinschaft, die Gottesdienste, das Zusammenkommen, das Betrachten des Wortes Gottes, das Darbringen der Opfer. All das hatten sie gemacht. Wir lesen es in Kapitel 3, Vers 2. Und Jeschua und Zerubabel und seine Brüder bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses. Und dieser Satz, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, den finden wir im Buch Esra immer wieder. Auch das war eine wichtige Grundlage. Und Esra, der so sehr sein Herz nach Gottes Wort ausrichtete, für ihn war es wichtig, dass man den Gottesdienst so wieder einrichtet, wie Gott es seinem Volk verordnet hat. Auch das war wieder die Wurzel, die man jetzt geschlagen hat, um wieder zu einer Nation, zu einem Volk zu werden. Und was wurde noch gebaut? Der Tempel, die Grundmauern, sie wurden gebaut. Und dann erst viel später war es Nehemia, der anfing, die Mauern zu bauen. Und so sehen wir, sie fingen mit den richtigen Prioritäten an. Ihnen war bewusst, dass der Gottesdienst zur Ehre Gottes dient. Einerseits. Andererseits wussten sie aber auch, dass das die Gemeinschaft fördert. Und was brauchte das Volk? Nicht mehr als die Gemeinschaft, als die Ermutigung, dass man zusammenkommt und sich wieder ermutigt und darauf besinnt, worauf es wirklich im Leben ankommt. Sie suchten an erster Stelle Gott, sie beteten ihn an und das stärkte ihre Gemeinschaft. Und sie bekamen tatsächlich auch Hilfe. Wer wollte ihnen helfen? Da kamen andere an und die sagten, Mensch, wir hören, ihr baut einen Tempel, wir möchten gerne mitbauen. Wer ist denn da zurückgeblieben, als die Assyrer das Volk gefangen geführt wegbrachten? Und dann brachten sie andere Völker. Ein Teil des Volkes Israel blieb ja da und es entstand ein Mischvolk. Es war in der Stadt Samaria und die Menschen, die dort wohnten, hießen Samariter. Ja, und die hörten, ja, das Volk Israel ist jetzt zurückgekommen. Oh, die bauen einen Tempel und wir wollen ja auch Gott dienen. Wir haben ja auch die mosaischen Gesetze gelehrt bekommen. Und dann kamen sie und wollten helfen. Wir lesen das in Esra 4, Vers 1. Als die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Gefangenschaft dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel und zu den Obersten der Vaterhäuser und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen. Schön, nicht wahr? Jetzt ist man mit so wenig Leuten, jetzt kommt endlich Hilfe. Und jetzt sagt man, na endlich, das hat bestimmt Gott so geführt. Jetzt kommen Leute und helfen uns. Haben sie das so gemacht? Bruder Hennig schüttelt mit dem Kopf. Nein, so haben sie es nicht gemacht. Sie haben die Hilfe abgelehnt. Vers 3, aber Zerubabel, Jeschua und die anderen Obersten der Vaterhäuser in Israel antworteten ihnen, es ziemt sich nicht, dass wir mit euch das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir wollen dem Herrn, dem Gott Israel, allein bauen. Warum? Warum wollten sie nicht, dass die Samariter mitbauten? Wollten sie nur das Volk Israel bleiben? Sollten keine Fremden mit hinzukommen, keine Heiden? Nein, das war nicht der Grund. Wir lesen in Esra 6, Kapitel 6, Vers 21, dass als sie den Gottesdienst hatten, auch andere Menschen aus den Heiden, die sich abgesondert hatten, mitgefeiert haben. Diese waren willkommen, aber die Samariter nicht. Denn sie dienten zum einen Teil Gott, und zum anderen Teil ihre Götzen. Und so hatten sie Angst gehabt, dass wieder der Götzendienst reinkommt. Und wegen dem Götzendienst sind sie doch in die Gefangenschaft gekommen. Und sie waren so geheilt davon, dass sie gesagt haben, nein, mit dem Götzendienst wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und deshalb hatten sie das abgelehnt. Und so können wir sagen, all das war nicht einfach für sie. Aber Gottes Wort hat sie durch all die Zeit hindurch getragen. Das war für Esra so wichtig, dass das Volk auf dem Wort Gottes ausgerichtet ist und darauf baut. Esra, er wird uns in dem Buch Esra als ein Mann des Gebets beschrieben. Ein Mann des Glaubens. So lesen wir es auch, als er aus Babylon nach Jerusalem zog. Eine Menge Gold mit sich hatte, eine Menge Silber. ihm der König mitgegeben hatte, und dann durch ein Land zog, wo Räuber waren, Feinde waren, wo sie wirklich in Gefahr waren. Was hatte Esra gemacht? Oder was hatte ihm der König angeboten, wie das ein guter König macht? Soldaten, eine Schutztruppe, die soll mit ihm ziehen. Aber Esra sagte, ich vertraue auf Gott. Und so hat er im Glauben gehandelt und er ist ohne dieser Schutztruppe, aber mit dem Schutz Gottes losgezogen und er kam an, ohne dass ihm etwas geschehen ist. Er war ein Mann der Selbstverleugnung und er war ein Mann, der bedeutsam für das Judentum wurde, für die Generationen danach. Er hatte viel geprägt. Er war der Verfasser vieler Bücher, auch der Psalmen. Einige Psalme, so vermutet man, stammen auch von ihm. Und einige vermuten, das ist aber nicht gesichert, dass der Psalm 119 eventuell von Esra stammen könnte. Und so sehen wir, dass Gottes Wort den Anfang bewirkte und dann auch richtungsweisend war. Ich hatte ja eingangs gelesen, Esra richtete sein Wort, sein Herz nach den Worten Gottes. Und das Wort war auch dasjenige, was die Menschen, die dort nun zurückgekehrt hatten, waren, wieder zur Umkehr bewog. Wir lesen es in Kapitel 9, Vers 4. Esra, Kapitel 9, Vers 4. Und es versammelten sich bei mir alle, die das Wort des Herrn, des Gottes Israels, fürchteten wegen der Untreue derer, die gefangen gewesen waren. Das Volk, es kehrt zurück, es tut Buße und wir sehen, dass sie immer wieder Kraft aus dem Wort Gottes schöpfen. Und so war es Esras Wunsch, das Volk näher zu bringen und in dem Wort zu belehren. Doch auch die Propheten, Haggai, Zacharia, Malachi, sie waren wichtig. Denn stellt euch vor, das Volk kommt jetzt nach 70-jähriger Gefangenschaft zurück, in der Erwartung, jetzt kommt die Zeit, wo Gott sein Volk wieder aufbaut. Und sie stellen fest, dass in der langen Zeit, in der sie dort sind, das Bauen nur sehr langsam vonstatten geht. Sie immer noch wenige sind und der erhoffte Segen und auch die herrliche Wiederherstellung, die sie von den Prophetenbüchern herankommen, die auf den Messias hinwiesen, noch auf sich warten ließ. Und so waren es die Propheten, die dem Volk zeigten, ihr müsst noch Geduld haben. Die Zeit, wann der Messias kommt, sie wird kommen, aber sie ist noch nicht jetzt da. Und auf diese Zeit müsst ihr ausgerichtet sein, warten und euch vorbereiten. Zacharia in Kapitel 9, Vers 9 zitiert diese Stelle, wo Jesus später als König, als der Sohn Davids, auf einen Eselsfüllen nach Jerusalem hineinreitet. Diese Stelle, die finden wir in Zacharia 9, Vers 9, der daraufhin schon prophezeite. Aber so lange mussten sie noch warten. Jetzt haben wir gesehen, was alles wichtig ist, damit ein Volk überhaupt aufgebaut wird, damit ein Volk als Gemeinde des lebendigen Gottes auch existieren kann. Ein Fundament brauchen sie, wieder zurück zu den Wurzeln, zu dem Wort Gottes. Aber noch eine Komponente war wichtig. Und welche war das? Was musste noch gemacht werden? Das Volk selber, die Haltung, die sie in ihren Herzen hatten, sie war entscheidend für den Wiederaufbau. Welche Haltung brauchte das Volk, damit es wieder zu einer Nation, zum Volk Gottes werden konnte? Jeder war ja verantwortlich. Denken wir mal an die Zeit in Babylon zurück. Es kommt der Erlass, jeder darf zurückkehren. Welche Verantwortung hatten sie da gehabt? Welche Haltung war da gefordert? Babylon zu verlassen. Jeremia hat es doch schon prophezeit. Geht aus, ihr mein Volk, geht aus Babylon. Er hat auf die Zeit prophezeit, wo das Volk eines Tages wieder aus Babylon zurückgehen muss. Wir lesen das in Jeremia 51, in Vers 45, zieht heraus mein Volk. Und in Vers 50 lese ich den letzten Abschnitt, denkt an den Herrn im fernen Land und habt Jerusalem in eurem Herzen. Diese Haltung, sie ist wichtig, dass selbst wenn man im fremden Land ist, an Jerusalem denkt und das im Herzen hat, an Gott denkt, ihm nicht vergisst, das war eine Voraussetzung, die das Volk aufbringen musste, den Ruf zu folgen. Und dann war es wichtig, dass sie auch Buße taten, dass sie sich auch von dem trennten, was sie vom reinen, wahren Gottesdienst auch hinderte. Das waren teilweise auch die Mischehen. Die Mischehen, wo dann halt die heidnischen Ehefrauen fortgeschickt wurden. Etwas, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, was auch Apostel Paulus nicht verlangt, als er von den heidnischen Männern sprach. Aber hier in dem Fall war es wichtig, weil diese heidnischen Frauen, sie hatten ja wieder ihren heidnischen Götzendienst gehabt und davon wollten sie sich völlig trennen. Und so war die Einheit wichtig. Wir lesen im Buch Esra, sie standen wie ein Mann. Und die Hingabe, dass man sich auch völlig hingibt und ganz in der Sache Gottes aufgeht. Auch das war wichtig. Es war wichtig für sie, nicht nur am richtigen Ort zu sein, sondern auch die richtige Gesinnung zu haben. Und noch eine besondere Gruppe, die musste auch noch was lernen. Welche Gruppe war das? Die anfingen zu weinen, als der Grund des Tempels gelegt wurde. Normalerweise sind es ja die Jüngeren, die lernen müssen. Hier mussten aber die Älteren lernen, denn sie fingen an zu weinen, als sie gesehen haben, die Grundmauern sind gelegt worden vom Tempel und wie anders das doch war zu den schönen Tempel Salomos. Lass uns mal Kapitel 3, Vers 12 aufschlagen. Da lesen wir, aber viele der alten Priester und Leviten und Obersten der Vaterhäuser, die das vorige Haus gesehen hatten, weinten laut, als nun vor ihren Augen der Grund für dieses Haus gelegt wurde. Sie waren traurig. Sie weinten, denn es war doch früher so viel schöner und sie mussten lernen, keine Vergleiche zu ziehen. Es war nun eben jetzt diese Zeit so. Die Veränderung, die weckte in ihnen gemischte Gefühle. Nicht alles, was neu ist, ist unbedingt besser. Aber es abzulehnen und zu flüchten, ja, wohin zu flüchten? Wohin flüchteten sie? Sie flüchteten in die Vergangenheit. Auch das war kein Weg, in die Vergangenheit zu gehen. Und so sieht man manchmal Menschen, die in die Vergangenheit flüchten und dann sich an Menschen auch haften, die schon längst verstorben sind, wo man meint, früher war doch alles besser. Früher gab es doch dieses, früher gab es doch jenes. Aber wisst ihr, wir leben in unserer Zeit. Wir haben unsere Herausforderungen und Gott, er ist derjenige, der auch noch treu ist zu jeder Zeit. Zeitlos, dauerhaft, für jede Altersgruppe und auch für jede Generation. Und so hieß es auch für das Volk in der Zeit, in der es schwierig war, nach vorne zu schauen und auch nach vorne zu gehen. Als das Haus fertiggestellt wurde, lesen wir nichts davon, dass die Herrlichkeit Gottes dieses Haus erfüllte. Und doch war es so, dass Gott das Werk doch segnete und dahinter stand. Es war nun eben diese Zeit, in der das Volk da lebte und mit diesen Herausforderungen auch leben musste. Es hätte ihnen nichts genützt, nach hinten zu schauen. Geschwister, Wir wollen doch in unserem Leben nach vorne schauen. Selbst wenn Schwierigkeiten auftreten, selbst wenn manches auch anders geht. Aber wir haben uns an Gottes Wort zu halten und nach vorne zu schauen, ohne die Wahrheiten der Vergangenheit preiszugeben. Auch das ist wichtig. Wie wirkt denn Gott heute noch in seiner Gemeinde? Wie baut er seine Gemeinde? Nun, wir können sagen, Jesus, er ist Davids Sohn und er ist auch Hohepriester zugleich. Er ist derjenige, der den wahren Gottesdienst aufgebaut hat und er ist derjenige, der seine Gemeinde baut, unabhängig davon, wie viel es sind, unabhängig davon, wie groß eine Ortsgemeinde ist. Selbst wo zwei und drei da sind, will er mitten unter ihnen sein. Er will der Mittelpunkt sein und auch er sendet die Botschaft aus, geht aus ihr mein Volk. Oder Apostel Paulus schreibt es an Timotheus, der Herr kennt die Seinen und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Wir haben uns von der Welt, von der Ungerechtigkeit, von der Sünde zu trennen, wenn wir Gott und Jesus nachfolgen wollen. Jesus selbst, er hat als Opfer sich auf den Altar gelegt und Jesus selbst, er hat seine Gemeinde gebaut, den Tempel. Ihr seid der Tempel, so lesen wir es in 1. Korinther 3, Vers 16. Lasst uns das mal aufschlagen. Aus lebendigen Steinen. 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und so können wir in dem Buch Esra viele Erkennungszeichen einer Erweckung lesen und sehen. 7 Erkennungszeichen, die in dem Buch zu finden sind. Erstens, man muss sich seiner Schwachheit, seiner eigenen Schwachheit bewusst sein. So können wir das aus dem Kapitel 2 heraus erkennen. Zweitens, Gott und das Göttliche muss im Mittelpunkt in unserem Leben stehen. Drittens, Gehorsam gegen Gottes Wort. Viertens, Trennung von der Welt. Fünftens, Hingabe. Sechstens, Einheit des Volkes, ganz wichtig. Und siebtens, die Erwartung des Messias. Er kommt und solange er noch nicht da ist, haben wir ihm treu zu dienen. Wisst ihr, als ich das Buch Esra so betrachtet hatte, ich habe es so gerne gewonnen. Wisst ihr warum? Weil es unserer Zeit so nah ist. Dieses Buch, es beschreibt auch vieles von dem, was wir in unserer Zeit feststellen. Wir sehen ein Volk, welches aus der Gefangenschaft nach Jerusalem kommt. Und wir können uns das Volk Israel anschauen, als es aus der Gefangenschaft Ägypten gekommen ist. Ganz andere Umstände. Da waren so viele Wunder. In Ägypten selbst, noch vor dem Auszug, die 10 Plagen, was für ein Wunder. Beim Auszug über das Schilfmeer, durch die Wüste, immer wieder von Wundern begleitet. Dann hatten sie einen prächtigen Tempel gehabt. Und als er eingeweiht wurde, genauso auch die Stiftshütte, erfüllte die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel und die Stiftshütte. Was für eine schöne Zeit. Dann eine Zeit der Siege, der Wunder, des Wirkens der Propheten. Denken wir doch nur an Elia, Elisa. Und dann die Zeit, als das Volk zurückkehrte. Wenige, keine Wunder. Viele blieben zurück. Keine Herrlichkeit erfüllte das Haus Gottes. Und dennoch sollten sie treu bleiben. Und das war das Ziel dieses Buches. Ach, wisst ihr, wenn wir so unsere Zeit betrachten, können wir von vielen Wundern sprechen? Ist es nicht so, dass die Gotteshäuser oft leer sind, wenige da sind? Könnte es uns nicht auch entmutigen? Malachi, er hatte es erkannt und beobachtet, wie manchmal einige vom Volk sagten, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Und so ermahnt er sie und ermutigt sie. Es hat Sinn, Gott zu dienen. Und wisst ihr, das Buch ermutigt die Zurückgekehrten, die Gemeinschaft zu halten, Gottesdienste zu feiern, auch in diesen schwierigen Begleitumständen, auch wenn keine äußeren großen Wunder sind, aber dennoch festzuhalten. Und genau das dürfen wir machen. Wir dürfen einen wahren Gottesdienst auch heute noch haben, Waisen und Witwen besuchen und sich unbefleckt halten. Das ist der wahre Gottesdienst. Einander lieben, einander die Last tragen. Wenn wir doch einige von den Geschwistern kennen, die in schwierigen Situationen sind. Liebe Geschwister, ich möchte euch nur ermutigen, sprecht doch mal den einen und anderen an. Fragt ihm doch, wie es ihm geht. Ach, wie das doch dann ermutigt, auch dann miteinander zu beten. Diese Möglichkeiten, die sind uns doch noch geblieben und die wollen wir doch auch nutzen. Und wisst ihr, so wie damals Briefe einen großen Einfluss hatten, so haben auch heute noch Briefe einen großen Einfluss. Wir, jeder von uns, wir wollen doch ein offener Brief sein, von jedermann gelesen und zu Jesus Christus hinweisend, einen guten Einfluss ausüben. Und wir wollen warten und hoffen und beten und nicht am Glauben schwach werden, so wie Simeon und Hanna es gemacht hatten. Und dann hatte sich ihr Warten gelohnt. Unser Warten, wenn wir glaubensvoll und im Glauben vertrauend auf Gott blickend warten, er wird eines Tages belohnt. Er wird wiederkommen als ein König in sein Reich. Und wenn wir ihm treu bleiben, was für eine Freude wird es dann sein. Und Gott möchte uns bis dahin Gnade schenken. Amen.